wie schön beruhigend. Hallo Benni.
Hallo, was ist denn beruhigend?
Ja, du kannst es nicht wissen. Ich habe, als ich auf dich gewartet habe, dass du mir dich digital zuschaltest, habe ich eine sehr laut schnurrende Katze direkt vor dem Mikro gehabt und habe das Schnurren aufgenommen. Und das habe ich mir schon angehört, das kann man sehr schön hören. Das werde ich der Folge vorschneiden, bevor das Intro losgeht.
Das ist hübsch.
Man sagt, dass das Katzenschnurren dazu in der Lage ist, den Blutdruck zu senken, weil
Depression
es so entspannt
zu,
ist.
Konterkarieren,
ja.
Und ganz viel Stress zu nehmen. Ich glaube, das stimmt. Diese Vibration des Körpers, die sich auch auf den eigenen Körper überträgt, die Frequenz. Es ist sehr beruhigend, wenn eine Katze schnurrt, vor allen Dingen, wenn sie schnurrt, weil man da ist.
Ja, weil man sie streichelt und ihr Gutes tut.
Wenn man merkt, dass man selber für so ein wohliges Gefühl zuständig ist.
Das macht was mit der Selbstwirksamkeit, meinst du?
Ja.
Fühlt man sich potent.
Ich weiß nicht, ob potent das richtige Wort dafür ist, aber man fühlt sich gut. Man gibt Gutes in die Welt. Und man kriegt ein Schnurren dafür. Und ich habe aber auch gehört, dass Katzen auch schnurren, wenn sie unter ganz krassem Stress sind, um sich selber runterzubringen.
Auch wenn sie verletzt sind.
Ja. Also da draußen, wenn ihr eine schnurrende Katze seht, checkt erstmal die Rahmenbedingungen. Wenn ein, zwei Beine frisch fehlen, dann könnte es sein, dass es nicht so gut geht.
Wenn man frisches Blut sieht, solltet ihr vielleicht euch nicht daran erfreuen, sondern Hilfe suchen.
So ist es. Stichwort Katze, morgen werden die Fäden gezogen. Unsere Kaste ist jetzt kastriert.
Ja.
Ich habe gerade die Folge gehört. Nicht Gabi, Nanu. Ich habe neulich die Folge gehört, wo du mir die Rechtschreibung, den Rechtschreibetest gemacht hast. Mhm. Und ich die ganze Zeit noch andere Beispiele suche, die wie lizenzieren und lizenzieren sind. Und mir ist Bilanz nicht eingefallen.
Bilanzieren. Ja, stimmt.
Das ist nicht so.
Bilanzieren ist auch mit Z.
Ja, aber man sagt nicht bilanzieren.
Ja. Achso, beim Sprechen meinst du, verstehe.
Ja, das ist kein false friend.
Kein false friend. Ich habe auch mir gedacht, dass das Schnurren vor dieser Folge ganz gut passt, weil wahrscheinlich den Zorn der Meute ein bisschen runterregulieren müssen, weil wir letzte Folgenveröffentlichungsdatum haben verstreichen lassen, ohne dass wir eine neue Folge rausgehauen haben.
Ja, das tut mir leid. Für euch.
Das ist nicht deine Schuld, achso.
Ja, das ist schon auch meine Schuld. Das ist unser gemeinsame Schuld.
Ja, das, aber in dem Fall mehr meine als deine, ist mein Eindruck.
Ja, das glaube ich auch. Ich hätte das wohl eher möglich machen können. Aber wir haben das ja schon mal vor einer Zeit angekündigt im Public Service Announcement. Das kann passieren. Es ist uns dafür bisher erstaunlich wenig passiert, nämlich gar nicht. Und deswegen, ist doch okay, wenn so eine, sonst wäre auch die Ankündigung ein bisschen albern gewesen, ne?
Muss man auch sagen. Wollte ich gerade sagen, ausnahmsweise haben wir mal was umgesetzt, was wir auch angekündigt haben. Das ist ja sonst nicht unbedingt unsere Stärke.
Nee, damit sagst du jetzt, dass all die anderen Sachen sehr albern waren, die wir nicht gemacht haben, wo wir sie angekündigt haben. Und da hättest du auch recht mit.
Die griechischen Griechen, sag ich nur.
Die griechischen Griechen. Ich sitze hier draußen mal wieder, vielleicht, ich hoffe, ihr hört es nicht, hinter mir rührt ein Rasenmäher, manchmal rührt ein Flugzeug, aber vor allen Dingen zwitschern die ganze Zeit Vögel. Ich bin mal wieder...
Viele Tiergeräusche in dieser Folge wieder.
Guck mal, das ist komisch, ne? Ich habe das jetzt schon mehrfach gemacht. Viele Tiergeräusche in dieser Folge. Ach, Katzen und Vögel. Ich habe das jetzt schon mehrfach gemacht, dass ich zur Podcastaufnahme, weil ich nicht in den Keller wollte und mich auch nicht drin hinsetzen wollte, rausgesetzt habe. Aber es gibt ganz viele andere Dinge, die ich drin mache, für die ich mich auch raussetzen könnte, bei denen ich das nicht so oft mache. Und Podcast ist jetzt nun auch nicht die voraussetzungsloseste. Ist jetzt nicht sehr aufwendig, aber ich brauche Strom, ich muss den Kram hier rausschleppen. Komisch, dass ich das da mache, aber wenn ich, weiß nicht, gerade was lese oder irgendwie Unterlagen, Büro, Haushaltskram mache, dass ich das dann eher nicht mache.
Lese für die Arbeit, weil privat liest du doch gar nicht, oder?
Doch, aber jetzt keine Romane. Aber ich lese schon manchmal Dinge.
Nachrichten.
Ja, das tue ich ja nun am Handy zwischendurch. Aber also es gibt schon Dinge, wo man genauso Gutes draußen machen könnte und ich es nicht mache. Und beim Podcast mache ich es. Naja.
Liegt das vielleicht daran, weil wir schon mal zu zweit irgendwann den Bann gebrochen haben und das ein richtig feiner Podcast war, in ganz toller Atmosphäre? Und
so. Ja, das habe ich auch gedacht. Ob das vielleicht einfach gerade sich so schön angefühlt hat und auch die Geräusche des Lebens gedrungen sind. Jetzt sind die Geräusche des Lebens halt eher technischer Natur. Aber vielleicht ist das der Grund, dass ich das positiv abgespeichert habe und jetzt immer wieder abrufe.
Da wurden wir von einem Huhn besucht.
Ja, Francesca.
Francesca, rest in power. Du hast gerade gesagt, bevor wir gestartet sind, du bist dir gar nicht so richtig im Klaren darüber, was so aktuell irgendwie passiert ist oder so. Und es muss ja auch, wir haben ja auch schon die ein oder andere Knallerfolge rausgeballert, ohne dass wir da so richtig zu aktuellen Tagesgeschehen uns geäußert haben. Ist ja vielleicht auch nicht so schlecht. Aber was in den letzten Wochen passiert ist, worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist die politische Sensation, dass Söder nicht mehr ist. Hast du es mitbekommen?
Söder ist nicht mehr, ja. Habe ich mitbekommen. Weil es eine parteiinterne Debatte darum gibt, dass er nicht substanziell genug Politik macht.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob das der Grund ist oder ob es, also auf jeden Fall wird jetzt viel gerade über Söder und seine Rolle berichtet. Er ist nicht mehr unangreifbar, er macht zu viel Schabernack und so. Ich finde das schade, weil das beraubt ihn so ein bisschen der letzten Sache, wo ich sage, dafür ist er doch gut. den Boulevardteil.
Ich weiß auch nicht, ob das wirklich dem Land zuträglich ist, wenn Söder versucht, noch mehr Politik zu machen. Also soll er sich doch lieber beim Döneressen fotografieren, da tut er weniger Leuten weh mit.
Ja, vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie das innerhalb Bayerns ist, seine Politik. Das kann ich gar nicht beurteilen. So richtig. Vielleicht.
Ich habe ja Deutschland gesagt.
Ja, das stimmt, da mischt er sich ein bisschen zu doll ein. Wegen des Bundesanspruchs der CSU. Das sollen die mal sein lassen. Die sollen einfach Regionalpartei bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass sie das in Bayern schon alles in allem, bis auf so ein paar gesellschaftspolitische Fragen, ganz gut regeln. Will ich gar nicht sagen.
Wird es einen Grund dafür geben, dass sie seit 100 Millionen Jahren dauerhaft an der Macht sind.
Ja, und ich weiß tatsächlich zumindest so sachlich, fachlich, die haben schon Ahnung. Also die in der Verwaltung von Bayern, die arbeiten erstaunlich gut und die sind erstaunlich unpolitisch. Da haben ganz viele Leute kein Parteibuch, da wird sehr stark nach Kompetenz eingestellt. Das können die sich halt auch leisten, weil die halt einfach immer seit 100 Milliarden Jahren gewählt wurden bisher. Deswegen waren sie nicht so sehr auf Linientreue angewiesen. Die sind sehr in der Verwaltung sind die sehr sachorientiert und sehr, sehr wenig durchfilzt, ist mein Eindruck.
Alles Gute über Bayern.
Alles Gute über Bayern. Bayern ist nicht nur verkehrt, da gibt es gute Dinge. Und ja, das habe ich mitbekommen. Deswegen wird um Söder diskutiert, aber es wird auch um Friedrich Merz diskutiert.
Ja, gut, das ist nun wirklich keine News.
Doch, die News ist heute, dass innerhalb der CDU es angeblich Pläne gäbe, ihn zu ersetzen durch Henrik Wüst.
Mit Henrik Wüst, ja, ich weiß.
Scheint mir ein bisschen kopflos zu sein. Es erinnert mich an die Scholz-Pistorius-Debatte. Vielleicht merkt man aber auch, dass das Problem nicht unbedingt immer, naja, dass es anderer Natur ist. Aber gut, so ist es.
Naja, jetzt muss auch der Friedrich Merz einfach feststellen, dass Opposition so echt viel leichter ist, als zu regieren. Das hätte man ihm vielleicht auch mal vorher sagen können. Der wirkt ja regelrecht überrascht davon, dass da auch wirklich was zugehört, Bundeskanzler zu sein und die Regierungspartei anzuführen. Ja, hat er sich irgendwie nicht so zu Ende überlegt, hat man das Gefühl.
Hätte er sich mal vorher mit Olaf Scholz und Angela Merkel zusammensetzen sollen.
Ja, da hatten wahrscheinlich die beiden keinen Bock drauf. Der hat bestimmt oft gefragt in der gemeinsamen WhatsApp-Gruppe. Passt es Dienstag? Nee, Dienstag ist ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Da kann ich nicht. Da muss ich mir
die nächsten 8 Dienstage. Die nächsten 8 Dienstage habe ich schon was vor.
Ja, also ich würde den auch nicht auf meiner Geburtstagsparty haben wollen.
Überleg also mal, ganz realistisch. Typ. Überleg mal jetzt deine letzte Geburtstagsveranstaltung und dann kommt er dazu und setzt dich mit an den Tisch.
Was passiert? Die jetzt am vergangenen Sonntag war, meinst du? So ganz konkret.
Jetzt kommt Friedrich Merz dazu. Und zwar nicht zufällig, so Herr, wer seid ihr, darf mich dazusetzen, sondern er ist schon irgendwie als Gast dann da und setzt sich mit an den Tisch. Wie reagiert die Runde? Was passiert jetzt?
Ich glaube, es werden viele Fragen gestellt. Viele Warum-Fragen werden gestellt.
Glaubst du nicht, dass erstmal ein paar Witze gemacht werden? Also über die Situation, um das aufzulockern?
Naja, gut.
Dann geht es erstmal um Getränke und dann ist, ich glaube, erstmal ist man auf einer sehr persönlichen Ebene sehr schnell.
Ja, glaube ich auch.
Und löst die Seltsamkeit mit Humor auf.
Also wäre eine valide Frage, was machen Sie hier?
Ich glaube, wir wären schnell beim Du dann. Und stark wäre es, wenn er dann Fragen stellen würde. Das finde ich, das würde ich auch erwarten, wenn du so eine hierarchische Situation hast und du hast halt dieses, was du meintest, dann werden viele Fragen gestellt, dass man das erstmal umdreht. Und dass er also, erstmal ein echtes Interesse zeigt.
Ich glaube, genau da ist der Gedankenfehler. Ich glaube schon, dass er so reagieren würde, aber so performativ und nicht aus Interesse. Ich glaube, da hat wirklich nicht so viel Interesse an anderen Menschen und das ist, glaube ich, auch eines seiner Grundprobleme.
Ja, okay, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt Bundeskanzler wäre und ich würde zu random Leuten in so eine Runde kommen und mich da hinsetzen, obwohl, nee, ich glaube schon, dass ich Interesse dann daran an denen hätte. Ich habe jetzt überlegt, ob das nicht auch logisch ist, dass das nur performativ ist, aber ich glaube, ich fände das Gespräch halt auch viel angenehmer, wenn ich was über die erfahren würde, als wenn ich dann Rede und Antwort stellen muss und es aus meinem Leben als Bundeskanzler erzähle. Vielleicht hier und da mal eine Anekdote, um die Stimmung aufzuheitern, aber ich glaube, dass es strategisch klug ist.
Wenn Friedrich Merz in dieser Runde dann Fragen stellen würde, dann wahrscheinlich immer Fragen, die sich irgendwie dann auch auf ihn selber beziehen.
Meinst du, der würde sozusagen fragen nach dem Motto, wie ist die Stimmung im Land? Wie geht ihr denn, ihr jungen Leute, denn mit der Digitalisierung um? Meinst du, das wäre so?
Wie findet ihr mich denn so eigentlich?
Nee. Also ich vielleicht nicht. Verwechsel ich jetzt Friedrich Merz und mich, aber ich würde unerwartet persönliche Fragen über die Leute stellen. Ich würde einfach ein Gespräch über das The Thing at Hand, irgendwie über die Biersorten oder in Hamburg, ich würde wahrscheinlich über Hamburg sprechen. Und über das Verhältnis der Leute zu Hamburg. Und wie macht ihr das denn hier? Und so. Und schon, zack, bist du ein nahbarer Kanzler und musst du gar nicht Fishing for Compliments machen. Das finde ich, Leute, geil. Und du hast auch noch was gelernt über fremde Menschen.
Also der Tipp ist, Friedrich Merz, geh doch einfach mal ins Urknall und setz dich irgendwo dazu.
Ja, ich glaube, der kriegt das nicht hin. Ich glaube, der kriegt es nicht hin, die Stimmung nicht unangenehm zu machen.
Glaube ich auch.
Das wäre dann unsere Aufgabe.
Er kommt ja vorbelastet dahin, ne? Das muss man ja auch sagen. Also er hat ja auch keine objektive Chance so richtig. Jedenfalls bei mir. Da kann ich auch nur für mich sprechen. Aber ich wäre dem jetzt nicht grundsätzlich wohlgesonnen. Ich wäre höflich und freundlich, aber er müsste sich schon ganz schön strecken, um mein Bild, was sich über Jahre angesammelt hat bei mir, in irgendeiner Form zu widerlegen oder überhaupt daraus eine faire Chance für sich zu machen.
Ja, aber jetzt, wo du das so sagst, merke ich, dass ich ihm, glaube ich, schon wohlwollend gegenübertreten würde. Das liegt vielleicht auch an meinem beruflichen Kontext. Aber wenn ich das mal vergleiche mit meinem Bild, das ich von Helmut Kohl hatte früher, als CDU-Kanzler, das war rein negativ. Das war nicht, naja, der ist schon irgendwie auch unser Kanzler und der hat auch einen schweren Job und irgendwie macht er ja auch so, sondern das war einfach nur, oh Gott, wir brauchen einen anderen. Und das denke ich schon auch bei Friedrich Merz, dass wir einen anderen brauchen. Trotzdem hätte ich bei Helmut Kohl auch gesagt, der hat keine Chance. Der hat einfach von vornherein verloren.
Aber das ist doch kein fairer Vergleich, weil du doch Helmut Kohl zu einer Zeit mitbekommen hast, wo du doch selber dich gar nicht so über Hintergründe informiert hast, wo du nicht selber so viel Nachrichten autark konsumiert hast, wie du es heutzutage tust. Es ist viel weniger bekannt, als heutzutage bekannt ist. Es dauert alles viel länger. Es ist immer irgendwie schon journalistisch aufbereitet in einer Weise, die dann häufig dann ja auch einfach sehr kritisch oder satirisch überspitzt und bösartig war. Das ist ja, glaube ich, ganz doll verantwortlich auch für das Bild. Also ich glaube, wenn du damals zur Kohlzeit schon in dem Alter wie jetzt gewesen wärst, mit den Möglichkeiten, sich zu informieren wie jetzt, wärst du da wahrscheinlich genauso.
Das glaube ich nicht. Also spielt eine Rolle, aber ich glaube, dass ich schon auch die CDU von Helmut Kohl ist schon auch noch wirklich nochmal eine andere als die CDU von Friedrich Merz. Auch wenn Friedrich Merz ziemlich doll für die CDU von Helmut Kohl steht.
Ja, ganz genau.
Aber trotzdem ist mein inneres Gefühl nicht so pauschal ablehnend nach dem Motto, mit dem muss man sich gar nicht erst beschäftigen. Ich finde das sozusagen irgendwie falsch und so, aber ich habe das Gefühl, der ist innerhalb meines Grundkonsens schon noch drin. Und deswegen wäre das schon so, dass ich das gewinnbringend empfinden würde, mich mit dem zu unterhalten, glaube ich.
Aber glaubst du wirklich, dass ein Mensch, der ein krasses Bedürfnis danach hat, jegliche Problematik, die gesellschaftlich von Relevanz ist, irgendwie zwanghaft auf das Thema ungesteuerte Migration zu lenken und damit dauerhafte Gräben schafft, Feindbilder bestätigt und sich das auch alles sehr leicht macht. Glaubst du nicht, dass da wirklich, also, oder glaubst du wirklich, dass da irgendwie ein Grundkonsens herrscht?
Ja, nicht über diese Frage.
Aber nee, ansonsten nee, schon, ja. Aber wenn das, also wenn ein Mensch überhaupt dazu in der Lage ist, so ein Weltbild aufrechtzuerhalten und ja auch noch millionenfach zu multiplizieren, das ist ja nicht irgendein Stammtischgerede, sondern dass er ist immer noch der fucking Bundeskanzler, dass das nicht für einen Charakter spricht, der auch darüber hinaus ganz, ganz, ganz viele dunkle Stellen hat.
Also wir haben ja, ich habe mir ja mal meinen März-Rant abgelassen, als damals die AfD-Abstimmung stattgefunden hat.
Auch ein Beispiel.
Das war der Moment, in dem das bei mir nämlich genau gekippt ist. Weil ich gesagt habe, da hat er diesen Grundkonsens für mich verlassen. Sonst spielt er eine Rolle, er muss Leute bedienen, er muss Stimmung bedienen, er muss seine Partei bedienen, er hat auch eine eigene Meinung, die ich nicht teile. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, das ist auch ein Typ, der durchaus akzeptiert, wenn es andere Mehrheiten gibt, der vielleicht auch zuhört, der durchaus möglicherweise für Argumente zugänglich ist. Und da hat er das aber verlassen für mich. Und jetzt habe ich aber neulich schon mal in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass der im Amt, was du auch meinst, der merkt halt, regieren ist gar nicht so einfach. Ich glaube, der hat ganz viel gelernt in den letzten Monaten und auch ganz viel verstanden, was er vorher ihm einfach nicht bewusst war. Und deswegen war er halt nicht qualifiziert für dieses Amt, bevor er es angetreten ist. Aber trotzdem wäre ich ihm jetzt nicht, also ich würde nicht schlechte Laune bekommen, wenn er sich zu mir an den Tisch setzt. Ich wäre neugierig. Er ist für mich nicht mehr so eine krasse Reizfigur, wie er das früher war.
Aber wäre das nicht bei jedem Menschen, der diesen Job innehat, also so eine Grundneugier, weil das ja schon einfach krass ist, was man, egal ob sie es jetzt gut oder schlecht machen, es ist ja auch sowas unfassbar Besonderes, sich mal wirklich mit so einem Menschen lange unterhalten zu können.
Ja, nee, bei Alice Weidel wäre das nicht so und bei Helmut Kohl damals wäre das auch nicht so gewesen, bei Franz Josef Strauß erst recht nicht. Also mit denen würde ich würde mich auch mit Alice Weidel unterhalten, einfach auch wirklich aus Interesse daran, was dann passiert und wie die ist und wie die im Zweiergespräch ohne Kameras auch ist. Aber da hätte ich halt schon ein anderes Gefühl im Bauch zu. Wäre ich nicht so offen. Wie beim Fritze. Und Friedrich Merz hat sich echt im Laufe seines Lebens viel Mühe gegeben, dass er diesen Status nicht verdient hat bei mir. Aber what can I say? So, das ist einfach. So fühle ich mich gerade ihm gegenüber.
Wahrscheinlich sind die letzten 10 Minuten die nettesten Sätze gefallen in jeglichen deutschen Podcasts in den letzten Wochen über Friedrich Merz.
Wahrscheinlich, ne? Seite. Wahrscheinlich. Und ich glaube, er hat es ja auch eingefordert, muss man sagen. Er hat ja auch danach gefragt. Er möchte ja gerne besser behandelt werden vom Internet. Ich bin ein Teil des Internets. Deswegen gebe ich jetzt ein bisschen Liebe zurück. Strecke meine Hand aus und sage, Friedrich, komm zu uns an den Tisch. Schnapp dir ein Bier. Komm mal klar und lass uns mal ein bisschen echt reden über dies und das. Manchmal über Politik, vielleicht aber auch über Biersorten oder Kakao.
Interessiert mich gar nicht, was Friedrich Merz zu Kakao zu sagen hat.
Mich interessiert nicht, was er darüber zu sagen hat, aber ich würde ihn darüber gerne kennenlernen, darüber, wie er dazu steht. Mhm. Ob da irgendwas ist, ob da irgendwas was ist, wo man das Gefühl hat, da ist ein Mensch. So, das kann man ja mit so Kakao-Fragen ganz gut lösen.
Aber das wäre dann wahrscheinlich, das wäre dann aber wahrscheinlich ergebnisoffen im Sinne von, er kann dir dann auch in den 3 Stunden Bier trinken, beweisen, dass er wirklich so ein schrecklicher Ghoul ist, für den man ihn in der Öffentlichkeit
Ja, genau. Hält. Also aus irgendeinem Grund spielt das ja eine Rolle für einen. Man sagt ja immer, nee, Person und Persönlichkeit, es geht auch um die Politik, die die machen und die Sachen, die verantworten, das stimmt alles. Trotzdem ist es für mich, und das merke ich, sehr wichtig, ich habe mit vielen Menschen aus der Politik zu tun, wie die mir menschlich begegnen. Das ändert ganz doll meine Einschätzung. Wir haben ja über Christian Ulm und über andere Leute des öffentlichen Lebens geredet. Man hat ja ein Bild von den Leuten. Und wenn man Leute menschlich sympathisch findet, vertraut man denen auch mehr, dass die sinnvolle Entscheidung treffen, dass die nicht egoistisch handeln, dass die nachdenken, dass die vielleicht auch die eigene Person nicht an erste Stelle stellen. Deswegen ist das für mich schon ein sehr wichtiger Gradmesser. Und ich habe inzwischen einen ziemlich guten Blick auf viele Ministerpräsidentinnen in diesem Land. Und dadurch haben sich meine Sympathien durchaus hin und wieder geändert. Und mein Blick, den ich auf die habe.
Das ist so geil, wenn man nicht weiß, was du arbeitest, was du hier auch berechtigterweise nicht transparent gemacht hast.
Stimmt.
Jemals. Wenn man das sich so alles anhört und wenn man sich mal in diese Situation reinversetzt, muss das ganz abgefahren klingen, was du da sagst.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Dann rede ich darüber nicht weiter. Wollen wir über Kakao sprechen? Was hast du sonst?
Moment, das Einzige, was ich dazu vielleicht sagen möchte, um das nochmal ein bisschen anzuhinden, ist, das einzige Mal, dass ich in meinem Leben Daniel Günther mit eigenen Augen gesehen habe, war, als ich dich bei der Arbeit besucht habe in Berlin. Abgeholt habe ich dich von der Arbeit.
Du hast mich abgeholt. Ich musste mich noch von Daniel verabschieden. Ja. Aber dann konnten wir um die Häuser ziehen.
Ja, ich liebe Kakao sehr. Spielt eine große Rolle in meinem Leben.
Ich weiß.
Immer am Wochenende. Der leckere, dann maximal kalte Flaschenkakao.
Der von Münsterländer, ne?
Ist das Münsterländer? Ich glaube ja. Weiß ich gar nicht, aber ich glaube ja.
Trinkst du anderen Kakao außer diesem Flaschenkakao?
Wenn es den nicht gibt, ja, kaufe ich mir auch mal anderen Kakao. Bin aber häufig enttäuscht, weil ich schon den echt als den für mich besten rausgewählt habe. Aus ganz vielen Versuchen anderer Sorten.
Tatsächlich. Und trinkst du auch Pulverkakao? Also rührst du dir manchmal Kakao selber an?
Früher großes Thema, heutzutage gar nicht mehr.
Und immer kalt, nie warm. Einen heißen,
ja.
Kakao. Heiße Schokolade mit Sahne.
Nee, also habe ich auch schon mal getrunken, finde ich. Also würde ich jetzt auch nicht mich übergeben von. Aber würde ich jetzt auch nicht auf die Idee kommen. Auf die Idee kommen, mir das irgendwie bewusst irgendwo zu bestellen. Und muss man ja eigentlich, sonst kommt man ja nicht in den Genuss.
Ich finde es komisch, weil, also zum einen hast du bei den Münsterländern keine Wahl über die Milch, und das ist natürlich die schlimmste, ultra hoch erhitzte Milch, die man finden kann. Wie soll das auch sonst gehen mit der Haltbarkeit? Auch nicht über das Mischverhältnis hast du auch keine Gewalt. Aber das ist ja auch bei Whisky.
Und nee, so. Aber es ist ja so schön verlässlich.
Du kriegst immer dasselbe Mischverhältnis hin, das stimmt. Und halt auch der Kakao selber. Also es gibt so unterschiedliche Qualität bei Kakao und bei Schokolade. Und das ist so. Also ich mag das auch manchmal, gerade wenn die so richtig kalt sind. Ich kenne das, ist für mich so ein Bahnhofsgetränk irgendwie, weiß nicht. Man ist irgendwie morgens am Bahnhof und weiß nicht, was man kaufen soll. Und das ist so ein kalter Kakao in der Auslage. Da finde ich das auch manchmal ganz geil. Aber ich glaube, ich finde die meisten anderen Sorten besser. Milram, dieser neue Koffein-Kakao mit dem Affen drauf, der ist auch ganz geil. Oder was mit Schokomack, diesem gelben, der ist viel zu intensiv, der ist viel zu dick, den muss man strecken, aber dann ist er geil.
Meinst du Schokomel?
Schokomel, nicht Schokomack.
Ja, Schokomel. aus den Niederlanden.
Niederlande, oh ja, verwechselst du auch manchmal die Niederlande und Dänemark?
Ich will es nicht ausschließen.
Die haben irgendwie so Nachbarländer, haben beide irgendwie was mit so speziellen Trash-Food-Sachen zu tun.
Können auch alle Deutsch.
Ich kann alle Deutsch.
Und sehr gut Englisch.
Ja. Eigentlich müssten die Niederlande auch ein skandinavisches Land sein irgendwie.
Ja, finde ich auch. Geben mir auch so ein Vibe. Ich möchte kurz mit dir thematisch in die Küche gehen.
Da sind wir schon. Mit dem Kakao,
ja,
naja.
Ja, das war ja,
am Bahnhof gerade, aber ja.
Ja, genau, wir waren gerade auf dem Bahnhof. Ich will jetzt einmal zurück in die Küche und möchte mich einmal kurz darüber ärgern, öffentlich, was das für, also ich liebe Induktionsherd, ne? Ich habe jetzt einen Induktionsherd, seit ich umgezogen bin, vor einem Jahr, etwas mehr. Und mein Leben hat sich dadurch um 100% verbessert, weil das einfach so geil ist, mit Induktion zu kochen. Und das
kannst
hat so viele Vorteile.
Nicht. Once you go Induktion, you never go back.
Ja, you never go back. Wobei ich neulich festgestellt habe, ganz interessant, wenn ich die mindestens eine der Platten auf volle super Hochpower mache und dann mit meinen AirPods im Ohr näher rangehe, dann kriege ich immer ein Störgeräusch. Das finde ich irgendwie fast ein bisschen gruselig, ja. Aber auch witzig. Aber was ist es denn für eine fucking Fehlkonstruktion? Das gilt aber auch für Ceran-Kochfelder, die man so per Touch bedient, dass der Touch an einem Herd auf Wasser reagiert. Warum kann Wasser, wenn es überkocht, mein Herd ausmachen? Was soll das?
Ich kann dir nicht sagen, wie wenig ich Verständnis ich dafür habe, dass das so ist. Das ist unbeschreiblich, Gut. Wie doll ich das hasse und dir zustimme. Das ist so ein krasser Design-Flaw.
Ja.
Alleine, dass das Touchfeld oben drauf ist, könnte ja auch vorne dran sein, wobei das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil die entkoppelt sind mit Ofen und Dings häufig. Aber ich habe immer schon gesagt, dann gib mir wieder scheiß Knöpfe.
Ja, was war daran verkehrt?
Es ist so, und es ist nicht nur so, dass es auf Wasser reagiert, was wirklich schlimm ist, weil man immer mal tropft. Es muss ja nicht mal überkochen. Es reicht ja, wenn ein bisschen was, du löffelst da was raus oder so, es tropft und es geht raus und dann, bei meiner piept dann immer. Er piept dreimal, wenn Wasser drauf kommt.
Und dann geht er aus.
Und während dieser drei Pieps hat man Zeit, es ganz schnell trocken zu machen.
Ja.
Und dann werde ich immer richtig panisch, denn wenn er ausgeht, ist nicht nur der Kochvorgang unterbrochen, was bei Induktion bedeutet, dass sofort ist ja vorbei, sondern auch noch der Timer, den ich auf demselben Touchfeld eingestellt habe.
Ja.
Das heißt, ich muss mir dann auch noch immer merken, wo der Timer gerade ist für den Fall, dass da Wasser drauf kommt. Dann ist es manchmal auch so, wenn man dann ein bisschen fettige Finger vom Schneiden oder Schnibbeln oder so hat, reagiert er nicht mehr auf deine Finger. Also aufs Wasser reagiert er richtig heftig, auf die Finger reagiert er gar nicht.
Genau.
Oh Gott, das ist wirklich eine der alltagsmäßig schlimmsten Sachen. Wir haben schon, also meine Frau findet es noch schlimmer, die hat schon von einem fürchterlichen Fehlkauf geredet und gesagt hat, alles muss alles, das ist einfach richtig, die kann er auch richtig hassen. Ja, ich kann es dir nicht erklären und nur mit mitleiden.
Ja, und jetzt kommt mir bitte nicht mit, ja, da musst du halt die Sperre einstellen, damit er halt nicht mehr reagiert. Aber dann reagiert halt auch nicht mehr auf meine Finger, egal ob sie fertig sind oder nicht. Und ich muss da halt regelmäßig ran.
Ja, man muss ran, man muss schnell reagieren können, gerade bei Induktionen, viel zu schnell, viel zu heiß, muss runter, muss nachregeln. Ja, ich liebe Induktion, aber das ist richtig, richtig, richtig scheiße.
Ja, aber das ist nicht exklusiv nur bei Induktion ein Problem, sondern das hatte mein alter Herd auch.
Jetzt, wo du das sagst, nee, das stimmt, das haben die alle, die ganzen Ceranfelder, also die alles getouched. Ich habe überlegt, ob man vielleicht sich eine Konstruktion machen kann mit so ein bisschen Knete, dass du so eine Art, wie diese Schutzdinger beim Eintippen von EC-Geräten und so, damit niemand gucken kann. So ein kleiner, so
mit Silikon kannst du dir da sowas machen. Sowas haben wir uns in die Badewanne gemacht, weil es eine Stelle gibt, wo sonst immer die Dusche überläuft. Und da haben wir jetzt eine ungefähr, keine Ahnung, 1 Zentimeter hohe Silikonnaht einfach hingebaut.
Ja.
Und jetzt läuft da kein Wasser mehr hin. Interessante Idee. Ist halt optisch scheiße, aber.
Ja, aber das ist egal. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass ein Herd besonders schön ist. Und es ist ein Funktionsort und die Scheißigkeit von dem anderen Problem ist viel größer als die ästhetische Komponente. Ja, oder einfach mal eben so kleine, mit so kleinen Holzplättchen oder irgendwas, nee, vielleicht nicht Holz, aber irgendwas da hinstellen, dass das so abgeschrägt ist. Da denke ich mal drüber nach. Vielleicht bastel ich mal da was.
Also eigentlich ist kein Witz, ne? Wenn die Silikonnaht wäre eigentlich genau das Ding.
Mhm.
Und abgesehen von direkt unterhalb des Herdes oder der Pfanne wird ja auch ein Induktionsherd überhaupt gar nicht heiß, so dass man da auch keine Sorge haben muss, dass da was wegschmilzt oder so.
Richtig.
Okay.
Ja, guck mal.
Das
wir
eine.
Nicht nur, wir lösen auch.
Wir lösen auch, genau. Wir sind ein lösungsorientierter Podcast. Und wo wir jetzt gerade schon beim Herd sind, gehen wir eine Etage runter und machen einen im Grunde Callback von vor, weiß ich, 5 Jahren oder so.
Ofen.
Als wir haben die Folge alles über Pyrolyse.
Ja.
Und auch hier neuer Ofen, passend zum neuen Herd, seitdem wir hier wohnen. Also auch wirklich neu gekauft. Da sagt er immer Bescheid, wenn er Pyrolyse will. Das hat mein alter Herd nicht gekonnt. Und Pyrolyse ist mega needy. Das ist ja schon irgendwie, vor allem, wenn man es richtig macht, ein ganz schöner Akt. Weil eigentlich verlangt Pyrolyse, dass du auch die Schienen für die für das Rost und fürs Backblech rausschraubst, weil das nicht 450 krass. Grad gut aushalten kann. Das mache ich natürlich nicht. Ich nehme einfach nur Backblech und Rost raus und dann los geht's, volle Power, Magma. Eine Stunde lang 450 Grad hochgepowert. Und dadurch verzieht sich das dann ein kleines bisschen, aber so finde ich es trotzdem schon anstrengend genug. Und das ist auch laut. Also das macht richtig, richtig, weil er so laut lüften muss.
Dann doch
und
lieber Strom.
Der will das ungefähr alle 3 Wochen.
Nein, das
also ich mach das.
Doch Quatsch. Und, nein, warum machst du und das?
Genau, das habe ich mich gefragt. Ich mache das nicht so oft. Auf gar keinen Fall. Ich habe das bisher, glaube ich, 3-mal gemacht, seitdem wir hier wohnen, wenn es hochkommt. Vielleicht auch 2-mal. Ich weigere mich da auch gegen. Aber es ist trotzdem ein bisschen ärgerlich, wenn man es dann doch macht. Und dann 3 Wochen später fängt er wieder an. Das ist so, wie mir mein Laptop immer sagt, wie lange ich schon kein Backup meiner Daten mehr gemacht habe.
Ja, das ist wirklich scheiße. Also das ist vielleicht, wenn du den hohen Standard halten willst, dass der immer super sauber ist und die wollen halt, dass ihre Produkte immer super sauber aussehen, damit, ach, keine Ahnung. Das ist falsch eingestellt einfach.
Ja, und genau das habe ich mich gefragt. Vielleicht ist es ja nicht falsch eingestellt. Vielleicht ist es ja genauso richtig, um halt den wirklich besten Reinigungshygieneeffekt oder was weiß ich.
Das geht doch wirklich nur um, ich glaube, es ist fast eher ästhetisch. Es geht doch wirklich nur um Reinigung. Und da kannst du das selber entscheiden.
Ästhetisch mag
das
eigentlich nichts.
Das hängt doch auch davon ab, wie oft du den benutzt und wie viel du da rumsaust da drin. Wenn du total sauber das alles machst, dann brauchst du das ja nicht.
Also ich würde schon vermuten, dass wenn ich den jetzt 3 Wochen lang gar nicht benutze, dass, oder meinetwegen 6 Wochen gar nicht benutze, dass er dann auch nicht Bescheid sagt, dass er es will.
Du meinst, er sagt, erzählt, wie auf deinem Betrieb ist.
Er sagt immer, also macht das Zeichen immer, wenn man den Ofen gerade benutzt und ihn ausschaltet, dann blinkt da irgendwie ein paar Mal dieses Pyrolysezeichen auf und dann ist es aber nicht dauerhaft da, sondern nur dann in dem Moment.
Lass dir davon nicht dein Leben diktieren. Du kannst selber dann gucken und sagen, das ist jetzt zu schmutzig und dann kannst du auch schrubben im Zweifel. Das mit diesem Rausschrauben, das erinnert mich an diesen YouTube-Short von Fabi Rommel, wo er der spielt immer sich selber in mehreren Rollen. So einer von diesen, das gibt's ganz häufig bei YouTube. Und da stehen so mehrere Leute am Kaffeeautomaten und der eine sagt, ey, Kaffeeautomaten, die geben dir immer irgendwelche Quests, immer irgendwelche Aufgaben mit, oder nicht? Und dann guck, ey, scheiße, ich soll Bohnen nachfüllen. Oh, guck mal, kacke, das Wasser ist falsch. Und dann geht der nächste rein und sagt, und dann kommen halt irgendwelche Anzeigen rein. Mit einem Faustkampf mit einem Grizzlybär oder so, das fiel mir ein, dass du meintest, dass die Pyrolyse ganz schön needy ist. Es gibt so Geräte, die, und das mag ich nicht. Dann hast du dir was besorgt und dann musst du ständig nachsteuern, nachjustieren, pflegen, Öl ranmachen.
Oh. Drucker können das auch.
Pflege. Und
Scan-Geräte.
Ja, bitte öffnen Sie Klappe 5. Wo ist Klappe 5? Hier ist ein Piktogramm, wo Klappe 5 ist. Verstehe ich nicht.
Wir müssen die Herrschaft über die Maschinen behalten. Das ist vielleicht so der erste Test so für Terminator. So, mal gucken, wie lange und doll wir die Menschheit triezen können. Und sobald sie anfangen, hier alles zu machen, was wir von denen verlangen, sofort, dann können wir losschlagen.
Genau.
Dann wehren sie sich nicht mehr so. Ich habe eine Statistik für dich, die mein Leben betrifft. Und zwar gab es vor einiger Zeit bei Flaschenpost, über das wir ja immer unsere Getränke beziehen, ein Wrapped. Aber nicht nur des vergangenen Jahres, sondern seit Beginn.
Geil.
Und das erste Mal bestellt bei Flaschenpost haben meine Frau und ich im Jahr 2021. Und ich habe
muss irgendjemand bei Flaschenpost arbeiten, der sagt, ey, ich habe Bock, auch so eine Statistik für uns zu machen.
Ja.
Das finde ich gut. Das ist wie neulich, als wir über die Leute uns unterhalten haben, die Melodien für Alarmsignale kreieren. Dass ich sage, das müssen doch mal ein paar mehr Leute auf der Welt einfach aus Bock coole Sachen machen, ohne dass es notwendig ist. Das ist absolut nicht notwendig, dass Flaschenpost
das macht. Nee, das stimmt. Das brauche ich überhaupt nicht, aber gefreut hat mich trotzdem. Und jetzt ist das Thema in einem sehr reichweiten, schwachen Podcast. Happy Birthday. Und ich habe da jetzt rausgerechnet, es ist nicht komplett rund, weil es geht um das um meinen Cola-Konsum. Coca-Cola, unser meistbestelltes Produkt. Und es ist nicht so, dass ich zu 100% die Cola immer alleine trinke, aber schon, weil ja auch mal Besuch kommt und manchmal sehr selten, aber manchmal auch meine Frau Cola trinkt. Also ein bisschen müsste man eigentlich abziehen, aber es ist wirklich, glaube ich, statistisch zu vernachlässigen. Und damit habe ich jetzt mal ausgerechnet, wie viel Liter Cola ich schätzungsweise in den letzten 5 Jahren und somit dann auch einen Jahresdurchschnitt errechnet
habe. Oh Gott, Tim.
Und es ist nur Coca-Cola, muss man dazu sagen. Und ich möchte auch dazu sagen, es ist wahrscheinlich ein absurd hoher Wert, durchschnittlich standardmäßig betrachtet. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, dass es nicht mehr ist.
Dazu kommt noch Fanta.
Dazu kommt noch Fanta, Fritz-Cola. Also, ja.
Und alles, was du außerhalb trinkst. Aber da wahrscheinlich nicht so viel Cola, ne?
Doch, immer wenn ich essen gehe zum Beispiel. Zum Essen brauche ich immer eine Cola. Das kommt auch noch dazu. Damit könnte man vielleicht die statistischen, ich teile meine Flaschen zu Hause mit anderen Leuten so rausrechnen, so gegenrechnen. Also, nur Coca-Cola trinke ich durchschnittlich im Jahr 175,2 Liter.
175 Liter im Jahr. Ja, das ist zu viel.
das ist ja ein halber Liter am Tag. Weniger als ein halber Liter am Tag. Ja, und deswegen, ich hätte eigentlich mit mehr gerechnet.
Aber jeden Tag einen halben Liter Cola. Oh, das ist und schon krass.
Ich trinke ehrlicherweise auch jeden Tag noch eine Fritz-Cola, die meiste Zeit auch ein halber Liter. Also das kommt auch noch dazu.
Ich würde sagen, ich trinke durchschnittlich im Jahr, und das ist in den letzten Jahren, also nur die letzten Jahre, wo ich wieder überhaupt angefangen habe, Cola zu trinken, trinke ich vielleicht 4 Liter Cola im Jahr. Wow. Das meiste davon bei dir.
Ja, ist bei mir eine Woche. Coca-Cola.
Das ist heavy, Alter. Das ist auch nicht so richtig gut.
Ja, ich habe da durchaus selber schon mal drüber nachgedacht, weil also wir bestellen halt immer so 4, 12 Flaschenkisten pro Bestellung und das hält so 2, 3 Monate. Und dann habe ich mir auch mal gedacht, wenn irgendwas richtig extrem krebserregend ist in der Cola, was man vielleicht einfach noch nicht herausgefunden hat, dann bin ich doomed.
Dann bist du auf jeden Fall die Person, anhand derer man es herausfinden wird.
Ich glaube, es gibt Leute, die da noch deutlich schlimmer sind als ich. Aber das fand ich ein interessantes Zahlenspiel.
Ja, Zahlenspiel. Corona, ne?
Mhm.
Ich habe mich neulich mit irgendjemandem unterhalten, ob es eigentlich inzwischen sowas wie Corona-Nostalgie geben kann. Und da war, und wie doll man in einem, wie doll Experte man war und wie doll man in einem drin war. Und dabei habe ich versucht, mich zu erinnern, wie die Impfstoffe hießen.
Mhm.
Ist mir nicht gelungen.
Ja, die wurden doch nach den jeweiligen Firmen genannt.
Also Pfizer wusste ich halt schon noch. Aber dann war schon vorbei. Ja, genau, Pfizer BioNTech. Und jetzt?
Stimmt, was war denn nochmal das, was eigentlich zuerst verimpft wurde, was aber ein Vektorimpfstoff war,
genau, und kein mRNA. Kein mRNA-Impfstoff.
Genau. Der viele Embolien und so ausgelöst hat.
Das kommt bald zu sowas wie Günter Jauch. Was war kein Corona-Impfstoff?
Ja, wenn ich den Namen jetzt lesen würde, wüsste ich sofort zuzuordnen, aber mir fällt mir auch nicht.
Mir ist es auch nicht.
AstraZeneca.
AstraZeneca, sehr gut. Und Johnson & Johnson.
Ja, stimmt. Aber das hatte ja nur eine Nebenrolle.
Johnson & Johnson war nicht so weit verbreitet. Ich habe Johnson & Johnson bekommen einmal. Aber dabei ist es jetzt gar nicht so was eine große Erkenntnis. Aber mir ist schon nochmal aufgefallen, wie präsent das natürlich war und wie informiert man über all diese Details war und wie egal sie im Nachhinein sind. Man hat halt einen Impfstoff bekommen. Aber damals kannte man die verschiedenen. Dann hat man auch gefragt, was hast du denn bekommen? Und dann wusste man auch irgendwie, die einen haben eine etwas bessere Wirkung, die anderen, keine Ahnung, sind aber verfügbar gerade und weiß ich nicht. Das ist schon sehr doll alles weg. Und es ist inzwischen auch echt lange her.
Ja, das stimmt. Ich gucke ja berühmterweise immer durch meine Fotos vom selben Datum der letzten Jahre und da kommt wirklich regelmäßig irgendwelche Screenshots, die ich damals gemacht habe, irgendwie mit Corona-Bezug.
Mhm.
Und das ist auch ganz verrückt, weil ich mich dann daran erinnere, dass das alles so Themen waren, die so präsent waren und die so viel Raum eingenommen haben und die so wichtig waren auch zu dem Zeitpunkt, weil es ja einfach eine nie zuvor dagewesene Weltsituation oder zumindest nicht in unserer Lebensspanne. Es war ja fast revolutionär, da musste man ja irgendwie auch richtig dranbleiben, um alle neuen News mitzukriegen. Und ja, du hast vollkommen recht, das fühlt sich so entkoppelt an von dem, wie sich auch die Welt wieder normalisiert hat. Und ich weiß noch, wie wir uns damals währenddessen gefragt haben, wird die Welt jemals wieder so sein, wie sie war? Turns out, yes, exactly. Ja. Jetzt mal von den Leuten abgesehen, die jetzt irgendwie natürlich daran verstorben sind oder Familienmitglieder verloren haben. Aber wenn man jetzt so auf diese gesellschaftliche Perspektive guckt, hat sich ja nichts verändert dadurch.
Nee. nicht mehr so, was wir gesagt haben, von wegen die Leute halten vielleicht ein bisschen mehr Abstand oder geben sich nicht mehr so auf die Hand oder umarmen sich nicht so oft.
Ja, richtig.
Auch im Kleinen.
Aber ein bisschen macht mich das auch in manchen Situationen sauer. Und zwar wirklich jedes Mal, wenn ich sehe, wie sich Leute in der Öffentlichkeit in die Hand niesen oder husten. Ich verstehe nicht, auch bei jungen Leuten sehe ich das ganz häufig und ich wundere mich so sehr, weil das waren doch gerade in so Jugendjahren, wenn man das so durchgemacht hat, so prägend, dass das nicht einfach automatisch automatisiert wurde, dass sich die Leute in den
Ellbogen niesen. Bei mir ist das passiert. Da habe ich neulich gerade drüber nachgedacht, dass es immer noch so doll bei mir drin ist und dass ich nie wieder zurück. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das ist, war ja vorher eigentlich auch schon ein bisschen Etikette, weil es auch einfach eklig ist. Aber ich glaube, ich habe das vorher schon noch hin und wieder gemacht und das ist richtig geblieben bei mir.
Ja, so Muscle Memory-mäßig, das allein, also dass ich das nicht weitergetragen. Also bei dir, ja, bei mir war es vorher schon so, aber ich beobachte das echt immer noch sehr regelmäßig, dass Leute einfach in ihre hohle Hand niesen.
Hast du die letzte Staffel von The Boys schon gesehen?
Nee, noch nicht.
Okay, dann vertagen wir das auf später. Ich wollte nur deine Einschätzung hören, weil ich ziemlich Negatives gelesen habe, ziemlich viel enttäuschte Meinung.
Ich auch. Es wurde mit Game of Thrones verglichen, der letzten Staffel.
Das ist natürlich verheerend.
Ja, das ist wirklich verheerend. Das ist wirklich, glaube ich, die schlechteste letzte Staffel im Vergleich zur Grundqualität einer Serie, die ich kenne.
Und ist es bei The Boys so, dass 1 bis 4 alle gleich gut waren? Ungefähr?
Also, ich kann das ein bisschen schwer beurteilen, weil ich 1 und bis 3 ziemlich kurz hintereinander geguckt habe, dann ganz, 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 ganz lange nicht mehr und ewig lange Pause hatte zwischen 3 und 4, obwohl es die schon ewig gab. Und ich fand die 4. richtig gut, aber ich habe auch da gelesen, dass die 4. schon sehr kritisch gesehen wird im Internet. Und kann das deswegen, glaube ich, nicht so richtig beurteilen, weil ich da zu viel Pause zwischen hatte. Also die ersten 3 sind auf jeden Fall fantastico. Okay. Und wenn man sehr viel Pause zur 4. lässt, ist die auch gut.
Jetzt ist die Serie vorbei. Kannst ja nochmal kurz deine 5 Cent reinwerfen, wenn du soweit bist.
Ja. Aber ich kann dir sagen, dass die neue Scraps-Staffel ganz großartig ist. Nicht ganz großartig, aber sie ist wirklich richtig gut. Also einfach sehr, sehr gut die Formel ins Jetzt übertragen.
Wird auch verlängert, ne? Haben sie schon angekündigt, glaube ich.
Oder habe ich noch gar nicht gehört. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Ich habe da sehr Unterschiedliches gesehen. Sehr positiv und sehr Negatives habe ich gelesen. Und was war noch serienmäßig? Malcolm in the Middle, hast du das gesehen?
Habe ich gesehen, ja. Es sind ja nur 4 Folgen, 4 etwas längere Folgen. Das ist manchmal teilweise ganz witzig gewesen, aber unterm Strich hätte man sich das, glaube ich, sparen können.
Okay. Aber dann ist es ja okay, dass nur 4 Folgen sind, denn es ist halt so ein einmaliges.
Ja, Gag, es tut nicht weh, aber das müsste jetzt nicht weitergeführt werden.
Aber hattest du das Gefühl, dass da Potenzial für was Besseres gewesen wäre? Oder ist das schon, das ist ja manchmal so, dass man denkt, so, das hätten sie so geil machen können, aber dann haben sie leider das gemacht.
Ja, dann hätten sie, glaube ich, nochmal in eine ganz neue Richtung gehen müssen. Die waren ja schon sehr anarchisch. Also die ganze Serie war früher ja wirklich sehr, sehr besonders. Also ich erinnere zum Beispiel immer sehr gerne an meine damalige Lieblingsfolge, wie Hal, gespielt von Bryan Cranston, im Park eine Gruppe von Bodybuildern aufliest, die alle sehr gut trainiert und stark sind, aber ganz, 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 ganz dumm. Und Hell einfach denen das Leben regelt und denen beibringt, wie sie irgendwie Geld aus dem Geldautomaten ziehen können und so. Und die laufen ihm überall hinterher und er ist so der neue Anführer und die ziehen ihn mit der Kutsche durch den Park. Es ist eine wunderbare Folge und irgendwie, wenn sie das einfach nochmal wiederholt hätten, dann hätte man sich gefragt, warum wiederholt man das einfach nochmal? Und dadurch, dass irgendwie so dieses überraschende Anarcho-Moment da eine große Rolle gespielt hat, hätten sie einfach sich neue, gute Anarcho-Dinge ausdenken können. Aber ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch so schockt, sag ich jetzt mal, oder so edgy wahrgenommen wird, weil auch da sich die Welt ja sehr weiter bewegt.
Das sind so ein bisschen die ersten Sachen, wo ich das Gefühl habe, jetzt kommt so die Retrowelle, erreicht die 2000er Jahre, weil man hat ja immer in der jeweiligen Gegenwart nicht so ein Gefühl dafür, was den Charakter des Jahrzehnts ausmacht. Also die 80er, 70er, 90er sind klar umrissen, weil in 2000ern ist es mir immer schon schwerer gefallen, 2010 und 2020er umso mehr. Aber ich finde, die 2000er werden sehr viel sichtbarer für mich, ästhetisch, humoristisch und so weiter. Und da ist, finde ich, Malcolm in the Middle das Beispiel überhaupt für ein 2000er-Ding. Mhm. Frühe 2000er, aber das ist für mich keine, so, nicht so eine 90er-Serie, obwohl die, glaube ich, in den 90ern sogar angefangen hat. Aber irgendwie, weil die so frisch waren und was Neues gemacht hat und irgendwie ein bisschen anders auch Fernsehen gedacht hat, fällt das für mich mehr in den Bereich rein. Ja, spannend.
Okay. Ja, ist eine gute Beobachtung. Da ist was dran. Und ich glaube, Scrubs ist doch auch 2000,
ja,
oder?
Ja.
Die erste Staffel Malcolm war 2000.
Na gut. Ja.
Und Scrubs 2001. Mhm. So, ich habe gar keine Zeit. Ich kann dir nur sagen, wie viele Takte diese Folge schon geht. Wie lange geht denn die Folge schon?
Also unser Call geht 49 Minuten. Und die Folge etwas weniger, 46.
Ach, knapp. Guck mal, wenig Vorlaufzeit. Würden dir Beispiele einfallen für richtig gute Serien mit richtig schlechtem Vorspann?
Ist deine Theorie, dass es das nicht gibt, dass gute Serien fast auch immer einen guten Vorspann haben?
Also mir sind jedenfalls keine Beispiele eingefallen, wo ich sagen würde, mega Serie, aber ich hasse das Intro, den Song, die Darstellung, wie auch immer. Ist mir irgendwie nichts eingefallen.
Es gibt halt jetzt spontan nicht. Mir fallen aber auch jetzt ad hoc nicht so richtig viele Serien. In den letzten Jahren sind Serien ja dazu übergegangen, Vorspanne sehr krass einzudampfen. Die erste Serie, die das irgendwie sehr ikonisch, finde ich, gemacht hat, war Lost.
Lost, ja.
War ein geiles Intro.
Absolut
stimmungsvoll und super gut. Und das ist
Breaking Bad auch super kurz.
Ja, bisschen länger, aber auch super kurz. Auch super. Und da sind sie... Oh, Breaking Bad, das war so geil. Die haben es auch so gut genutzt, diese vor dem Vorspann-Szene so zu nutzen, dass wenn dann das kommt, dass es immer so ein geiler Moment war. Dass man dachte, ja, boah, ich habe jetzt richtig Bock auf diese Serie. Oder ja, alter, krass, was ist da wieder los? Nee, fällt mir gerade nicht so was ein. Ich klicke Vorspanne inzwischen meistens weg, weil ich halt häufig viele Folgen direkt hintereinander gucke. Mir fallen ein, zwei Star Trek-Serien mit einem schlimmen Vorspann ein, aber das sind auch tendenziell eher die schlimmen Serien. Nö.
Also vielleicht ist die These, wer sich Mühe gibt, eine richtig gute Serie zu produzieren, hat auch den Skill, den dazu passenden Vorspann zu kreieren.
Ich frage mal anders, fällt dir überhaupt ein richtig bekackter Scheiß-Vorspann ein?
Hör mal, wer da hämmert.
Okay.
Wobei, stimmt eigentlich gar nicht. Eigentlich mag ich den auch. Der ist irgendwie auch ganz witzig mit seinem
Pappmaché. Das ist mit diesem ganzen Pappfigur, ne?
Die ja, siehst du auch. Genau.
Okay. Ne, mir fällt nämlich, ich finde die alle irgendwie alle okay. Es gibt ja diese klassischen 80er-Jahre-Sitcoms mit diesen, wo sie verschiedene Szenen von den Figuren hintereinander geschnitten haben.
Also ich finde, es steht und fällt ja auch ein bisschen mit der Musik. Und wenn man, also das tut mir jetzt selber ein bisschen weh, wenn ich das sage, aber ich glaube, wenn man mal objektiv drauf guckt, ist auch der Vorspann von Alf scheiße.
Nein, der ist nicht. Also, der hat, das ist so ein klassisches Ding, was ich meinte, ne? Da sind halt du siehst halt die Figuren nacheinander. Aber am Ende spielt Alf Saxophon und läuft noch zur Kamera und sie machen das Familienfoto. Das ist doch voll der geile Moment. Wie er dahin tapert für das Foto.
Ja, wo er erst ha, bei der Kamera macht, um sie zu säubern, die Linse. Und dann kurz auf ein Bild geht, weil man musste von der Puppe zum Kostüm Lilliputaner, kleinwüchsigen, schneiden, damit der auch zu seinen Tenors kann. Ja, ich weiß, aber die Musik ist auch irgendwie scheiße und es ist auch zu lang. Und gerade wenn man da viele Folgen hintereinander guckt und die nicht skippen kann, weil man noch irgendwie Oldschool auf DVD guckt oder so, oder das als Hörspiel viel zum Einschlafen gehört hat und da auch der komplette Vorspann mit drauf war, der irgendwie über eine Minute geht.
Aber wenn du das so sagst, fallen mir richtig viele tolle Vorspanne ein. Also ich liebe ganz viele. Eine schrecklich nette Familie hat einen tollen Vorspann.
Ja.
Cheers
auch
hat
sehr, sehr, sehr Musik getrieben.
Mit der geilen, das sind so viele Sachen, die sich so einbrennen mit dieser Fontäne, die da hochgeht am Anfang. Und ja, die Musik ist natürlich auch fantastisch.
Oh, natürlich, Big Bang Theory ist schrecklich.
Ja.
Schrecklicher Vorspann.
Ja, hast du recht. Tatsächlich, ist mir, finde ich, auch aktiv schlimm.
Ja, das wird mir einfallen. Ja, aber das stimmt. Meistens sind Vorspänne, haben irgendwie so ihr eigenes Ding am Laufen.
Mhm.
Mhm, kann man das so sagen? Kann man so sagen.
Ja.
Also. Wortkunde. Bist du bereit für Wortkunde? Die Wortkunde der Woche. Unsere neue Kategorie. Das Wort Luder.
Ja.
Woran denkst du da? Wie würdest du Luder definieren?
Du altes Luder. Naja, ein Luder ist groß geworden mit den Boxenludern. Also es sind eigentlich fast immer Frauen gemeint, die aufreizend, eine ausschließlich aufreizende Funktion haben. Und die dadurch bekannt werden, wie sie aussehen und dass sie entsprechend gekleidet sind und ansonsten aber nichts into the mix bringen.
Also
rein sexualisierte Frauen.
Ein herabwürdigendes Wort unterm Strich.
Und es hat auch ein bisschen was von Schlampe im Sinne von, die gehen überall einmal rüber. So wird das sehr despektierlich benutzt, das Wort.
Mhm, mhm. Weißt du, wo es ursprünglich herkommt?
Keine Ahnung.
Luder ist ein Begriff aus der Jägersprache und bezeichnet ein totes Tier, was man auslegt, um Lebendige anzulocken.
Wow. Wow.
Also wie beim Angeln ein Köder. Aber halt als totes Tier. Ist das nicht heftig?
Ja, das ist heftig. Also schlimmer kann man das ja gar nicht. Ja.
Ich war wirklich richtig gehend schockiert. Ich höre nämlich gerade, gibt es bei Süddeutsche Zeitung einen Podcast, oder Süddeutsche Magazin ist es, glaube ich, über Nadel. Mhm. Nadja Abdel-Farag, 5 Folgen. Und ich habe jetzt die ersten 3 oder 4 gehört. Und der ist richtig gut. Also der ist wirklich richtig interessant. Und der zeigt ganz doll, wie schlimm, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, die Entertainment-Szene noch vor 25 Jahren gewesen ist und wie viel wir uns weiterentwickelt haben. Also was die da alles so für Originaltonausschnitte zeigen aus irgendwelchen Shows, wie da halt die Frauen behandelt wurden. Und es war völlig okay und alle haben sich drüber lustig gemacht und Frauen wurden so gezielt und systematisch runtergemacht. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass wir heute in einem Staat oder in einer Welt der absoluten Gleichbehandlung und Gleichberechtigung wohnen, auf gar keinen Fall. Aber wir haben wirklich schon ein paar Entwicklungsschritte hinter uns in den letzten 20, 25 Jahren.
Das habe ich ja ein paar Mal schon gesagt. Wenn man zurückguckt, man schüttelt den Kopf und wundert sich auch über die eigene, also wie man das auch selber ausgehalten hat mit kognitiver Dissonanz und allem.
Mhm.
Wie wenig das problematisiert
wurde.
Ja. Auch von einem selber so.
Ja.
Das war halt so, das war man gewohnt. Und das ist schon wirklich krass. Luder. Also ich bin ja froh, dass ich eben noch gesagt habe, sowas wie, und ansonsten kommt da nicht viel into the mix. Also im Sinne von, da ist nichts außer dem.
Mhm.
Und das passt ja dazu, dass das tot ist. Also ist halt genau, also das ist eine reine Fleischmasse, die benutzt wird, um gierige Leute anzulocken und Geld damit zu verdienen.
Genau, und ursprünglich bezog es sich wohl auch vor allem auf Frauen, denen man dann vorgeworfen hat, dass sie ihre sexuellen Reize dafür nutzen, um vor allem an vermögende, wohlhabende, erfolgreiche Männer zu kommen.
Die sie anlocken, anludern. Und ist der Lude, hat wahrscheinlich ja dann auch...
Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, das weiß ich gar nicht, aber ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass Lude von Luder kommt.
Ja, der Lude legt die Luder aus.
Ja.
Also, ich habe noch nie den Zusammenhang hergestellt zwischen Luder und Luder.
Nee, ich auch nicht. Bis vor
du
kurzem.
Luder. Du, oh Gott, schrecklich. Aber das Wort begegnet mir auch nicht mehr. Ich habe das Gefühl, das ist auch ziemlich verschwunden. Also Boxenluder, ich habe das so selbstverständlich gesagt. Manche werden es vielleicht nicht wissen. Dass, inzwischen heißen sie, ich glaube, es gibt sie gar nicht mehr. Vielleicht wurden sie abgeschafft. Wurden sie abgeschafft. Irgendwann hießen sie die Grid Girls.
Grid Girls.
Statt Boxenluder. Und das sind die Frauen, die bei Rennsportarten, vor allem bei der Formel 1, das ist ja auch so, man hat das geguckt, ne? Und da standen einfach völlig ohne Grund halbnackte Frauen an diesen Autos.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich glaube, die haben nicht mal irgendwie die Heizdecken oder diese Kühldecken oder was auch immer, die Heizdecken waren das ja, die Reifen wurden ja so vorgeheizt, damit die auf Temperatur sind, wenn sie starten, diese Heizdecken. Die haben die auch, die hatten keine Funktion, die haben nur so einen Schirm, glaube ich, gehalten für die Fahrer in den Cockpits.
Ja, das
können vielleicht sie noch. Vielleicht noch nicht mal das, weiß ich nicht genau. Also die Grid Girls oder Boxenluder. Wow.
Aber es gab ja noch andere berühmte Luder, zum Beispiel das Teppichluder. Das Botschaftsluder. Tatjana Gsell und die andere hieß. Ach, die war auch im Dschungelcamp. Das Teppichluder von Dieter Bohlen. Ach, fällt mir jetzt nicht ein.
Aber krass, ne? Wie heftig diese Worte schneiden und diese Leute sofort in ein Ding, das sind ja auch einfach Personen gewesen, die in irgendeinem Kontext da waren. Und zack, bist du nichts anderes als ein toter Lockvogel. Mhm.
Richtig.
Und das dreht das auch ja so um, ne? Nach dem Motto, ja, die armen Männer, die können gar nichts dafür, die werden davon angezogen. Die werden davon angelockt. Wie ein wildes Tier. Was soll man denn da auch machen?
Das sind tief verwurzelte patriarchale Strukturen, die da irgendwie allein aus dieser Wortnutzung sprechen. Und auch das wird in diesem Podcast so hervorragend dargestellt, wie die Frauen, die durch ihre Beziehung mit Dieter Bohlen in die Öffentlichkeit gekommen sind, in der Öffentlichkeit dargestellt und rezipiert und behandelt wurden, im Vergleich zu wie Dieter Bohlen in der Öffentlichkeit behandelt wurde, der eben halt nicht nur der Typ war, der mit Verona Feldbusch verheiratet ist, sondern halt der Musikkönig von Deutschland, der Pop-Titan, der hatte ja einen Charakter, der wurde ja als Mensch gezeigt, als Charakter gezeigt.
Wenn auch selber total überzeichnet natürlich, dafür hat er ja auch selber gesorgt. Aber auf jeden Fall wurde er irgendwie ernst genommen.
Genau. Und die
anderen auch nicht von allen, aber
waren immer nur Beiwerk. So, wer hat sich jetzt schon wieder den Pop-Titan geholt? Ach, die sieht ja schon wieder so aus wie die letzte, nur ein Jünger. Ha. Aber was das für Menschen sind, darüber hat man sich irgendwie nicht den Kopf zerbrochen und hat sich daran auch noch ergötzt, wenn die in der Öffentlichkeit gescheitert sind im Fall von Nattel. Das ist ganz, ganz tragisch.
Aber ich muss schon sagen, auch wenn ich das damals alles ausgeblendet habe und auch nicht problematisiert habe, ich fand das auch nicht, also ich glaube, ein bisschen ist mir das schon aufgestoßen mit diesen Grid Girls damals. Und ich fand das auch auf jeden Fall gar nicht gut. Und niemals wäre mir in den Sinn gekommen, entweder diesen Begriff zu benutzen aktiv oder wenn ich Redakteur oder sowas irgendwo gewesen wäre, das auch zu tun und so zu framen. Das heißt, irgendwo war in meinem Kopf schon das entsprechende Wertesystem. Aber ich habe die Welt, also ich weiß nicht, was ist denn das, nicht so hinterfragt? Wie wäre es denn gewesen, wenn ich die hinterfragt hätte? Wäre ich dann überall langgelaufen, hätte gesagt, während ich Formel 1 geguckt habe, Alter Leute, was ist da eigentlich los? Das kann doch nicht wahr sein. Also wie würde sich das äußern, wenn man das nicht unhintergefragt einfach so annehmen würde? In so einer Welt. Wir beamen uns jetzt zurück, 1994, 1995 in die Welt. Da war das ja alles noch genauso. Und sind mit unserem jetzigen Mindset da werden wir doch wie Aliens angeguckt. Da werden wir doch nicht ernst. Also was machen wir dann?
Also das muss man sich ja gar nicht so hypothetisch vorstellen, weil irgendwann gab es halt Leute, die angefangen haben, Dinge in Worte zu packen, die ganz viele andere Leute dann vielleicht erst nur gespürt haben und dann erst auch die Worte selber dafür hatten.
Sehr guter Punkt.
Also das müssen ja nicht wir sein. Also es passiert ja immer irgendwie irgendwo.
Ja, aber was ist sozusagen, sind es nicht tausend kleine Einzelentwicklungen, die es möglich machen, dass man sozusagen, du kannst hier einen kleinen Schritt gehen, weil vorher der, du machst nicht aus dieser völlig anderen Situation plötzlich den großen Schritt. Das ist ja genau das Problem, wo du die Leute verlierst. Sondern dieses System der kleinen Schritte funktioniert. Aber wenn wir jetzt zurückgehen würden und mit unserem jetzigen Mindset mit den Leuten damals reden würden, vielleicht könnte man, wenn man sagen würde, lass uns mal bitte ernsthaft darüber reden, findet ihr das wirklich okay? Da würde man wahrscheinlich schon ein paar Leute ins Grübeln bringen, kann ich mir vorstellen. Zumindest die
richtigen Leute.
Aber wenn man mit uns damals geredet hätte, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, dass es wesentlich nachhaltiger funktioniert, wenn man diese Parallelentwicklung hat. Hier passiert ein bisschen was, dann kann plötzlich das und dann. Deswegen gibt es ja auch immer diese Domino-Effekte.
Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das genau so ist, wie du es gerade dargestellt hast. Weil wenn man sich jetzt mal bei zum Beispiel MeToo anguckt, da war das ja so, dass das eigentlich mit einem Knall überall war. Also das hat ja, es hat ja nichts beschrieben, was neu war, sondern es hat nur etwas mit einem Wort ausgestattet, wo unfassbar viele Menschen irgendwie dran Anteil genommen haben. Und das war dann für einige Jahre, hat das ja auch richtig doll viel verändert und ganz viel gemacht gesellschaftlich. Und mittlerweile ist man ja schon an einem Punkt wieder angekommen, wo die Akzeptanz von MeToo deutlich zurückgegangen ist im Vergleich. Mhm. Also auch da gibt es so Pendelbewegungen und da ist es halt nicht nach und nach so durchgesickert. Aber ich glaube schon, dass sowas trotzdem wichtig ist, weil das Dinge dann auch in vielen Köpfen so ein bisschen verfestigt und ein bisschen für Sensibilität sorgt und dadurch dann wieder ein kleiner Schritt zum nächstgrößeren Ding ist.
Also das glaube ich schon, dass das gar nicht so zurückgeschwungen ist. Also vielleicht gibt es manchmal dann so andere Reaktionen, weil es auch einen Abstumpfungseffekt gibt. Aber ich glaube, dass das nachhaltig sensibilisiert hat und einen Shift gegeben hat.
Ja, wie Fridays for Future auch. Ist ja eigentlich eine sehr gut vergleichbare Entwicklung.
Das kann nicht nur die Rechte und auch so wie Luda einen Menschen krass herabwürdigen kann auch sowas wie MeToo oder alte weiße Männer oder so auf der anderen Seite auch was drehen. Also, dass Konzepte eingeführt werden, dass Sachen benannt werden zum ersten Mal, dass Leute das greifen können und dann darüber reden können und sagen, ja stimmt, so fühle ich mich eigentlich auch und das kenne ich auch. Denn das ist ja richtig, was du gesagt hast. Das war ja überall. Das ist ja die Kraft davon. Alle kannten das, aber niemand hat drüber gesprochen. Und in dem Moment, wo irgendwo gesagt wird, oh, man sieht, das ist ein Problem, dann kann ich auch selber darüber sprechen und mein Verhalten reflektieren.
Viele Leute brauchen andere Leute, die ihnen die Worte so ein bisschen an die Hand geben als Werkzeug. Und manche können das halt aus sich heraus.
Deswegen ist es unsere Aufgabe als Podcast, Dinge, Missstände zu benennen.
Genau.
Zum Beispiel das mit dem Ceranfeld.
Genau. Ja, genau. Ähnlich großes gesellschaftliches Problem wie konsequente Unterdrückung der Frauen auf der ganzen Welt.
Da brauchen wir
wusstest
aber noch ein griffiges,
du, ja, sag mal. Wusstest du, wie, genau, einen griffigen Hashtag brauchen wir dann. Ja. No water. Nee, das ist nicht gut.
Wasser.
Wusstest du, wer MeToo losgetreten hat?
Nein, also ich habe nur meine erste Assoziation, aber das kann nicht sein, weil das ja international ist, das ist Rainer Brüderle.
Rainer Brüderle hat MeToo nicht losgetreten.
Ah, nee, das war Aufschrei. Rainer Brüderle war der Hashtag Aufschrei.
Ja.
Vor MeToo.
Ja.
Also er hat selber sowieso nicht losgetreten. Aber das...
Nee,
das,
es geht um Alyssa Milano, die Schauspielerin.
Ah.
Aus Charmed.
Hör mal, nicht, wer ist hier der Boss?
Ja, genau.
Tony Dancer.
Tony Dancers Tochter, glaube ich, oder? Hat sie gespielt?
Sie hieß... Scheiße. Wie ist in der Serie? Egal.
Weiß ich leider auch nicht. Jedenfalls hat sie, das habe ich jetzt durch ein Buch von Maria Fallwickel, was ich gerade gelesen habe, wo ich schon wieder vergessen habe, wie es heißt. Irgendwas mit, das Licht ist hier viel heller, heißt das. Und da beschreibt sie den Beginn zu der Weinstein, ich sag mal, Affäre. Als er dann vor Gericht stand und verurteilt wurde und hat Alyssa Milano bei Twitter damals geschrieben, wenn alle Frauen, die vergleichbare Dinge erlebt haben, Me Too sagen würden, glaube ich sogar noch ohne Hashtag, dann wäre die ganze Welt in einem lauten Aufschrei. Mhm. Und das hat sich dann im Internet zu diesem Hashtag entwickelt.
Sam übrigens.
Sam, okay. Ich habe das nie gerne geguckt, muss ich sagen.
Da war Alyssa Milano eine der Personen, die einen großen Unterschied gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir aber die Stunde mal überschritten haben, oder was?
Ja, haben wir vielleicht, aber ich möchte noch 1,7 auf dem Dings und hab's endlich geschafft, den Scheiß zu füllen. 1:03, aber noch eine Sache möchte ich, weil du gerade Harvey Weinstein gesagt hast. Ich habe neulich im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein, Weinstein und Epstein.
Die Steiner Brothers.
Habe ich neulich gedacht, und es war nämlich eine Nachricht über Peter Magyar, den neuen ungarischen
Chef.
Ministerpräsidenten, dass die jetzt auch wieder ganz viel kompromittierende Unterlagen aus der Orban-Regierung gefunden haben.
Wen kompromittieren die?
Ja, die Orban-Regierung.
Okay.
Also die haben ganz viele Unterlagen gefunden, die Bestechung und boah, alles, und jetzt wird ermittelt und so weiter. Und da habe ich
gedacht... Schlecht geschreddert.
Ja, schlecht geschreddert ist das Stichwort. Wie kann das eigentlich sein, dass wenn solche skrupellosen Gangster wie die Trump-Administration an der Macht ist, dass überhaupt, die haben doch gar keine Hemmung, dass in irgendeiner Behörde, die die kontrollieren, irgendwo auch nur ein einziger Fitzel irgendwas ist, was schlecht für die ist. Warum wird das überhaupt aufgezeichnet? Warum entsteht das? Warum wird das gesammelt? Warum wird das nicht? Also ich verstehe schon, es gibt Unabhängige, dann gibt es irgendwie Gerichte oder was weiß ich, ist das irgendwo eine Asservatenkammer oder ich habe keine Ahnung genau, wie das funktioniert. Aber es wundert mich immer wieder, weil ich würde denken, oh, die wollen hier Material finden und das von mir einkassieren, dann drücke ich doch mal Steuerung alt entfernen. Also, oder wie heißt das, nicht Steuerung alt entfernen?
Check ich.
Steuerung A oder so.
Alter, ja, ich, aber ich, also ich glaube, das hat verschiedene Ebenen. Erstens hast du ja, also Trump-Regierung ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, da sind aber in allen Verwaltungsebenen ja auch Menschen mit Gehirn,
ja.
Die sich da irgendwie drum bemühen, dass da wenigstens das Recht einigermaßen eingehalten wird. Plus, ich bin davon überzeugt, dass auch extrem viel tatsächlich erfolgreich weggeschafft wird. Und man darf aber auch einfach nicht vergessen, das sind ja auch nicht nur irgendwelche Psychopathen und Leute, die sich vor allem immer nur selbst bereichern. Das sind ja gleichzeitig auch absolute Dilettanten in allem, was sie tun. Und deswegen ist es ja eigentlich eher verrückt, dass sie überhaupt so erfolgreich sind. Ja, aber das ist so ein Basic-Shit,
wenn es dir an den Kragen geht, weil du, also das ist mir irgendwie nicht ganz klar. Denn kontrollieren die das alles und dann geben die schon die Sachen, dann haben die ja Sachen, wo Trump vorgekommen ist, nicht rausgegeben.
Mhm.
Aber sie nicht vernichtet und gesagt, es gibt sie nicht, anstatt sie zu vernichten.
Aber gab es nicht gerade vor ein paar Tagen doch die Nachricht, dass irgendwie 60.000 Dokumente doch vernichtet wurden? Dass jetzt rausgekommen ist, dass welche vernichtet worden sind?
Ja, das kann sein. Ja, dann nehme ich alles zurück. Dann schaffen die Gangster doch das, was sie tun sollten, wenn sie Gangster sind.
Ja, und also man muss auch sagen, der reale Erfolg gibt ihnen ja insofern recht, als dass alles zwar rauskommt und bekannt ist und in der Öffentlichkeit steht, aber sie trotzdem bislang mit allem durchkommen, was sie für eine Scheiße bauen.
Ja, naja, es gab ja schon ganz schön viele Entlassungen.
Ja, dann kommen die nächsten Leute.
Jetzt gab es schon neulich die dritte und das sind zurzeit alles Frauen gewesen. Christy Noem, oh Gott, wer war denn jetzt zuletzt? Ist egal. Also die dritte Frau musste gerade ihre Koffer packen.
Ja, so würde ich mir das erklären, aber keine Ahnung. Ich steck da nicht drin. Ich würde besser schreddern, wenn ich Verbrecher wäre.
Mhm. Besserer Schredderer.
Teenage Mutant Ninja Turtles, auch geiles Intro.
Ja, absolut geiles Intro.
Von Frank Zander gesungen.
Ach, wirklich?
Ja, tatsächlich.
Geil,
und Fun Fact, Original-Track komponiert von Chuck Lorre, der Erfinder von Two and a Half Men und Big Bang Theory und vielen anderen Serien.
Der hat die Ninja Turtles.
Heroes and a Half Shell, Turtle Power. Ja, das ist von Chuck Lorre komponiert.
Geil, geiler Song, geiler Track.
Ja, und geile Synchro auch.
Ja.
Oder geile deutsche Interpretation. Kleiner Hörtipp von den beleuchteten Brüdern. Schick doch mal den Song von den Turtles auf Platz 1 der Spotify-Charts.
Ich werde jetzt noch ein bisschen arbeiten.
Oha.
Ich habe nämlich nur eine längere Pause jetzt gemacht. Aber muss
was?
Ein bisschen was
heute
schaffen.
Am Donnerstag, den 28. Mai, abends um 18.20 Uhr musst du noch arbeiten.
Ja, weil ich um 17 Uhr schon aufgehört habe zu arbeiten. Und eigentlich hätte ich noch was, also nicht lange, aber so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mache ich jetzt noch. Und dabei mache ich nebenbei den Fernseher an drin. Ja, eigentlich kann ich auch hier draußen arbeiten, aber dafür gehe ich wieder rein. Und mache die French Open an, die gerade laufen, in Paris, wo alle in der Gluthitze stehen. Und heute Yannick Sinner, der unangefochtene Weltranglisten-Erste, kollabiert ist auf dem Platz, sich übergeben musste. Und nach einer Zweisatzführung und zwei Breaks im dritten Satzführung den gesamte Match verloren hat, aber es bis zum Ende gespielt hat. Tapfer hat er durchgehalten, aber er konnte sich nicht mehr wehren. Er konnte kaum noch stehen, kaum noch gehen. Dafür hat er immer noch ziemlich famoses Tennis gespielt.
Gibt es da nicht irgendwelche Regeln, dass das verbietet, bei bestimmten Bedingungen zu spielen? Nein. Was ist denn, wenn Orkan weht oder
Heften? Ach so, nein, nein. Ach so, das meinst du, hitzefrei. Doch, ja, ich dachte, du meinst Bedingungen im Sinne von doch, gibt es, aber so krass ist es halt nicht. Es waren heute in Paris in Anführungszeichen nur 31 Grad. Ich glaube, das ist schon vorgekommen, dass wegen Hitze auch das Spiel ausgefallen ist, aber am Ende sagen die, das sind Top-Athleten, die können das und das ist ja sozusagen fair, weil die Bedingungen für beide gleich sind. Und
ja, also Jannik Sinner ist einfach ein krasser Lappen, also ein heftiger Lauch.
Ja, so kann man das auch
ich
sagen.
Ich bin bei 36 Grad Halbmarathon gelaufen, Alter, was geht ab?
Tatsächlich ist das seine Achillesferse. Das hat er schon häufiger gehabt, dass er so ein bisschen krasser Probleme gehabt hat bei starker Hitze. Mhm. Das mag er nicht. Das ist eine Schwachstelle. Wenn er jetzt so ein Videospielboss wäre, dann wüsste man ab mit dem Flammenwerfer auf ihn rauf.
Was ist das für ein Landsmann?
Italiener.
Italiener, der nicht mit der Hitze umgehen kann?
Ja, hallo? Naja, er ist Südtiroler.
Ah, okay.
Das,
fair.
Das ist auch so ein bisschen, manche haben ja das Gefühl, manche Italiener entfremdeln auch so ein bisschen mit ihm, weil er nicht so ein Italiener ist, wie man sich die Italiener wünscht, wenn man Sportfan in Italien ist. Ganz bescheiden, zurückhaltend, sehr introvertiert, sehr ruhig, hat rote Haare, rote Locken.
Der hat rote Haare? Okay, ich glaube, halt ich habe den noch nie gesehen.
Also er kommt halt aus Südtirol und du würdest auch denken, dass er Österreicher ist, spricht fließend Deutsch. Deswegen ist er nicht so eine gute Galleonsfigur. Und leider ist er aber der erfolgreichste italienische Tennisspieler aller Zeiten und einer der erfolgreichsten italienischen Sportler aller Zeiten. Mhm. Aber man kann sich seine Helden nicht aussuchen. Die kommen zu einem.
Kann man nicht.
Vielleicht ist er genau der Held, den die Italiener brauchen, um ein bisschen geerdeter zu werden. Und in der Gluthitze von Frankreich auf den Platz zu kotzen.
Die Italiener können sich ihre Helden nicht aussuchen. Ihr, die ihr uns da draußen hört, könnt euch aber eure Podcast-Helden aussuchen, nämlich Benny und Tim. Das sind wir. Wir sind die beleuchteten Brüder und mögen gern den Heldenstatus für euch innehaben. Und sei es nur, dass wir Gefühlen Worte geben, die ihr spürt, um selber vokaler zu sein. Also was gibt's Besseres als das? Hass auf Wasser, auf Touchscreen-Bedienflächen.
Ja, wirklich.
Da werden sehr viele Leute, Achtung, resonieren. Wir waren die beleuchteten Brüder. Danke, Benny. Ich hoffe, dein Lärmpegel hat sich in Grenzen gehalten. Schön, dass wir mal wieder da waren. Ich fand, das war eine feine Folge. Ich bin gespannt, wie sie heißen wird. Und wir hören uns oder sehen uns bald wieder. Also du und ich sehen uns vielleicht irgendwann und die Hörerschaft da draußen kann sich darauf freuen, uns hoffentlich in 2 Wochen wiederzuhören. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, warum die letzte Folge ausgefallen ist so richtig. Ist auch egal. Ich bin optimistisch, dass in 2 Wochen eine kommt.
Ich auch. Also cool. Es hat mir gereicht, dass wir gesagt haben, dass es hauptsächlich an dir lag. Das finde ich gut. Das würde man nicht vermuten, wenn man uns schon länger verfolgt.
Deswegen war es mir selber auch ein Anliegen, das zu erzählen. Gut. Also, bis zum nächsten Mal. Eure beleuchteten Brüder sind raus für heute und sagen, gehabt euch wohl.
Und Kawabanga.